Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Ahoi, ich sag heute Tschüss nach über 10 Jahren Eine Stunde Liebe. Seit dem Start des Formats 2014 war ich hier am Mikro. Und es wird ein kleiner Blick heute mal zurück. Eine etwas andere Folge Eine Stunde Liebe. Ihr erfahrt auch natürlich, wer mein Nachfolger wird. Ein sehr netter Mensch übrigens. Auch ein Typ im Übrigen. Anke und Shani bleiben natürlich. Und ja, wir haben so überlegt, letzte Folge Eine Stunde Liebe nach fast 11 Jahren. Mit wem geht das? Natürlich nur mit Cleo Libro. Seit 2018 ist Cleo im Liebestagebuch, erzählt ihr Sex- und Liebesleben hier bei uns, ihre Gedanken. Nice, dass du da bist. Willkommen.
Vielen, vielen Dank, dass ich diese Ehre heute habe, die letzte Folge mit dir zu bestreiten.
Ach, so groß ist es dann auch nicht. Es geht ja auch weiter. Aber wir schauen so ein bisschen, was hat sich getan in 10 Jahren bei Cleo, aber auch gesellschaftlich. Ich schaue vielleicht auch ein bisschen zurück. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Cleo, du hast dich damals gemeldet mit Mitte, Anfang 20 fürs Liebestagebuch. Hast dann auch von dir und deinem damaligen Partner Roman erzählt, von der offenen Beziehung und den ganzen Weg, den du gegangen bist, den wir auch gleich bestimmt noch besprechen. Jetzt bist du, so Anfang, Mitte 30. Was war, ist eine Stunde Liebe für dich?
Eine Stunde Liebe ist ein bisschen wie der Heimathafen, in den ich immer wieder zurückgegangen bin, auch manchmal mit einem Jahr Pause dazwischen, um zu reflektieren, was eigentlich gerade so los ist und danach auch mit ein bisschen mehr Klarheit wieder in den nächsten Tag zu gehen.
Wir sind sehr froh, dich zu haben, so im Sinne von, da ist fast so eine Freundschaft zu einigen Hosts auch
nicht
entstanden.
Nur fast.
Das ist eine Freundschaft, man kann es so sagen. Ich würde sagen, wir machen so eine kleine Zeitreise. Das war das Jahr 2018. Du damals eben in einer Beziehung in Köln, ich glaube, das dürfen wir sagen.
Klar.
Die Namen haben wir natürlich geändert. Ja, du hast dann dich gemeldet und dann habt ihr damals die Beziehung geöffnet. Und so klang das damals.
Dieser Gedanke, dass es Alternativen zur seriellen Monogamie gibt, der war eigentlich immer da. Der war nur nie so gleich präsent. Also so in der ersten Phase unserer Beziehung, die ich jetzt mal so für 1 Jahr, 1,5 Jahre ansetzen würde, war ich halt einfach sehr, sehr verknallt in Roman und habe auch gemerkt, ich guck mich überhaupt nicht um, ich flirte echt so gut wie gar nicht und da blieb das so ein bisschen im Hintergrund. Es war halt alles sowieso aufregend und neu und mit ihm vor allen Dingen sehr anders und aufregend. Und dann muss ich das erst so langsam wieder ins Bewusstsein geschlichen haben. Also dieses Jahr, es geht auch anders. Für mich war schon immer klar, ich finde auf jeden Fall mehr als einen Menschen interessant, attraktiv, anziehend auf dieser Welt, wenn ich kommunizieren kann, dass das meine abgemachte Beziehung nicht negativ beeinflusst und ich einen Partner habe, der das versteht, der das nachvollziehen kann, dann müsste es doch auch mal anders funktionieren. Man findet einfach keine vernünftigen Argumente dagegen.
Es ist nur dieser Schatten. Eine Zweierbeziehung ist eine monogame Beziehung und wenn man dann jemand gefunden hat, dann
Ist dieses Disney, die Eltern haben es auch so gemacht, in Klammern sind vielleicht auch dran gescheitert. Es ist so diese allumfassende Vorgabe, die so gut wie niemand hinterfragt.
Dann habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt, euch Gedanken gemacht, wie ging es dann weiter?
Es ging relativ schnell über zu, lass uns nicht nur drüber reden, sondern das auch mal ausprobieren. Und vor allen Dingen bin ich bei sowas immer die treibende Kraft, weil ich da oftmals sehr impulsiv reagiere. Und dann haben wir gesagt, lass uns das mal auf Probe öffnen, vielleicht nur so auf Zeit, mal gucken, wie wir uns damit zusammen fühlen. Alleine nur mit der Möglichkeit, dass wir jetzt, wenn wir unterwegs sind, auch nochmal auf einem anderen Level mit jemandem flirten können, auch mit wirklichem Hintergrund, weil geflirtet haben wir so oder so vorher auch, wenn wir Menschen getroffen haben, die wir gut fanden. Aus diesem, lass uns mal probieren, wie sich das anfühlt, ist halt schnell das Interesse geworden, dann auch wirklich das mal in die Tat umzusetzen. Als das erste Mal passiert ist, ist halt auch direkt ein bisschen was schiefgegangen und dann kamen wir dazu, dass wir sagten, wir brauchen unbedingt Absprachen.
Dann erzähl mal von diesem ersten Mal, wer von euch war?
Ich.
Du warst es.
Es war natürlich viel Alkohol im Spiel und wir waren zu zweit unterwegs mit Freunden in einer anderen Stadt. Happy, aufgedreht, Diskothek, man tanzte viel und ich wurde angesprochen auf der Tanzfläche von jemandem. Ich war gerade etwas isoliert von der Gruppe, weil ich kam vom Klo. Dachte nur, Mensch, der hat echt ein attraktives Gesicht und spricht mich hier so an, das finde ich gut. Ja, dann habe ich direkt mit dem rumgeknutscht. So mitten auf, so Teenager-like mitten auf der Tanzfläche. Und
dein Freund saß in der Ecke irgendwo anders?
Der stand auch auf der Tanzfläche, so 2 Meter weiter mit den Kumpels und war offenbar etwas überfordert mit dem Moment. Das habe ich erst im Nachhinein dann so gemerkt. Und vor allen Dingen mit den Reaktionen der Leute, die dabei waren, die halt alle keine Ahnung hatten, dass das im Prinzip okay ist.
Weil die auch nicht wussten, was ist da jetzt los.
Genau, und es hat natürlich auch die Stimmung ein bisschen gekillt, weil alle plötzlich so, okay, was passiert hier? Das war auf jeden Fall der Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen die Absprache, wenn wir beide miteinander unterwegs sind. Entweder läuft wirklich nichts mit anderen Leuten oder in einem Maße, das eben respektvoll ist, was vorher irgendwie abgemacht ist.
Ja, so war das damals. Ich war damals schon, das weiß ich, beeindruckt, wie reflektiert du warst, wie mutig Lea letztlich auch so recht entspannt und offen darüber zu reden. Wie geht's dir, wenn du das jetzt hörst?
Ich bin total verwundert darüber, wie sanft und schön meine Stimme geklungen hat.
Absolut. Damals und heute, um mal so ein bisschen Prince Charming zu machen.
Ja, aber ich bin auch so ein bisschen neidisch auf diese komplette positive Energie und diese Offenheit und dieses...
Die Neugier, die da drin ist.
Ja, also dieses total, ja. Neidisch, weil ich erstens das Dating oder generell auch Beziehungsmodelle heute ein bisschen auch mit einer... Da ist eine Schwere dazu gekommen manchmal, ne? Mit auch negativen Erfahrungen. Aber auch, weil jetzt so viele Erfahrungen halt eben hinter mir liegen, die ich jetzt nicht mehr zum ersten Mal machen kann. Und das macht mich ein bisschen nostalgisch gerade. Ja.
Total. Es war auch so ein bisschen ein Grund zu sagen, Till, du hörst jetzt mal auf, weil irgendwie, wenn man irgendwann eine 4 vorne hat, dann ist man in einer anderen Lebenssituation als eben mit Mitte 20 oder auch mit Mitte 30 ist es ja schon anders. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man so mit so einem frischen Blick da weiterhin drauf guckt. Aber du würdest schon auch sagen, diesen Weg, den du da eingeschlagen bist, letztlich auch ein bisschen mit und in eine Stunde Liebe, das war der richtige Weg.
Ich bereue nichts. Auf gar keinen Fall. Ich habe extrem viel gelernt. Man lernt ja auch aus Erfahrungen, wo man dann am Ende denkt, ja, das möchte ich nicht mehr wiederholen. Und gerade in Bezug auf Beziehungsmodelle, jetzt mal ungefähr genauso lange nicht monogam gelebt zu haben, wie monogam gelebt zu haben, eröffnet mir eine ganz andere Vergleichsbasis und macht eben möglich, dass ich jetzt in Zukunft deutlich genauer auswählen kann und auch eher an der individuellen Partnerschaft dann eben abmachen kann. So ist das jetzt was sich vielleicht eher eignet für eine sehr exklusive Beziehung oder können wir das auch ein bisschen offener gestalten?
Und diese verschiedenen Beziehungsmodelle, die du ausprobiert hast, die du ausprobierst, darüber wollen wir heute auch so ein bisschen reden. Damals, 2018, weiß ich noch, du kamst aus einer klassisch monogamen Beziehung, du hast erzählt, ne, du hast immer schon diese Gedanken gehabt, haben wahrscheinlich die meisten von uns auch schon mal gehabt, darüber zumindest nachzudenken. Und dann hattest du diese Öffnung mit Roman und ihr habt Dinge ausprobiert, was du auch erzählt, manchmal auch Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Und wir haben viel über Regeln geredet. Das war so der erste Schritt, offene Beziehung ausprobieren. Wie ist es dann weitergegangen?
Wir haben die Regeln natürlich befolgt, aber dann irgendwann auch immer weiter abgebaut. Also wir sind, glaube ich, deutlich entspannter geworden. Wir hatten ja damals auch schon zusammen gelebt, also in derselben Wohnung. Das Vertrauen ist gewachsen, aber auch so ein bisschen das Alltägliche. Also es wurde irgendwann auch deutlich, dass sich eigentlich zwischen so einer offenen Beziehung, mit der man zusammenlebt, und einer monogamen Beziehung, in der man halt zusammenlebt und das Leben teilt, bis auf diesen einen Aspekt sich auch gar nicht so viel unterscheidet. Auch gerade, ich meine, Corona ist in der Zwischenzeit passiert, da haben er und ich auch keine anderen Leute gedatet, über anderthalb Jahre vielleicht sogar.
Ich glaube, das war für viele eine ziemlich krasse Zeit.
Ja, und das
in dem Bereich.
Dann aber auch zu sehen, das definiert gar nicht so sehr diese Beziehungsform, sondern die Möglichkeit zu wissen, okay, wenn ich ein Bedürfnis habe, was jetzt nicht mit meinem Partner, mit dem ich zusammenlebe, zu tun hat, dann kann ich das vielleicht trotzdem mal ansprechen. Ich sag mal, diese Sprachhürden von, das kann ich meinem Partner nicht sagen, weil dann verlässt er mich oder dann verletzt den das total oder so, die waren halt abgebaut. Das hat dazu geführt, dass wir nach einer intensiven Zeit von sehr viel, viel Nähe uns dann auch zugestanden haben, ein bisschen mehr auf Distanz zu gehen. 2022, Anfang des Jahres, bin ich dann nach Berlin gezogen. Erstmal auf Zeit, und das war dann quasi unser Weg in eine Fernbeziehung. und gleichzeitig am Ende desselben Jahres auch in eine Polyamore-Konstellation.
Ich erinnere mich, da kamen dann bei beiden noch Menschen dazu.
Genau, also sowohl bei Roman als auch bei mir kam dann noch eine weitere heterosexuelle Partnerschaft dazu. Eine besteht auch noch. Die andere, und zwar meine, ist hat sich wieder in eine Freundschaft ausgewachsen, würde ich sagen.
Und das heißt, Roman ist noch mit seiner Partnerin zusammen?
Roman ist noch mit ihr zusammen, genau. Und er und ich haben uns dann Anfang 2023 getrennt und auch dafür entschieden, dass wir die räumliche Trennung auch dann komplett vollziehen. Das ist heute eine Freundschaft mit einer tiefen Verbundenheit, würde ich sagen. Und was ich jetzt aber für mich dann auch festgestellt habe über die Jahre, ist, so eine Polyamore-Situation ist, glaube ich, für mich persönlich nicht die Art und Weise, wie ich gerne leben möchte.
Also was hast du da gemerkt? Was ist daran so schwierig oder kompliziert?
Ich tendiere schon dazu, mich sehr zu fokussieren auf eine Person, gerade emotional, gerade dieses so, ich möchte jetzt bestimmte Dinge teilen, mit der Person jetzt auf das Konzert gehen oder in den Urlaub fahren. Da ein bisschen in diesem, ich muss das aber noch irgendwie gerecht verteilen zu bleiben, da habe ich das Gefühl, das liegt mir nicht so gut. Das heißt, ich mache mir mein Leben schwerer und andere Leute haben dann am Ende vielleicht auch dadurch einen Nachteil. Das muss ich nicht machen. Aber so diese offene Beziehung im Sinne von, ich bilde ein Team mit einer Person und wir sind sexuell freier unterwegs zusammen oder allein, das ist, glaube ich, für mich in der Nicht-Monogamie so eine ideale Situation.
Da gibt es ja auch unfassbar viele Modelle, ne? Also diese offene Beziehung, es gibt aber auch Leute, die sagen, sie holen noch jemand dazu. Also ne, wenn ich mich auch in meinem FreundInnenkreis umschaue, gibt es da, glaube ich, auch sehr, sehr viele Modelle. Was würdest du noch sagen, sind so Learnings aus diesem Prozess?
Dass man das nicht erzwingen und überstürzen kann, das steht immer noch. Also ich habe das ja 2018 auch schon mal gesagt, weil ich mit meinem Partner davor versucht habe, ihn da so ein bisschen reinzudrängen in so eine Situation.
Und probier das doch mal aus.
Genau,
so, ne?
Ja. Mhm. Also das wird doch mit Sicherheit cool. Für mich wurde es cool eher als für ihn. So. Das ist genau so eine, glaube ich, feste Größe wie die Tatsache, dass sich die Beziehungen immer weiter verändern und dass man deshalb eigentlich eine Flexibilität sich beibehalten sollte.
Und die weiter drüber reden muss, nicht einmal gesetzte Regeln, ne? Immer, sondern zu gucken, wohin geht die Reise.
Ja, ja, und dass Regeln einen anleiten könnten am Anfang, aber halt nicht schützen. Man kann sich gegenseitig nicht davor schützen, sich zu verletzen. Es geht darum, wie man am Ende damit umgeht, wenn man Mist gebaut hat.
Und das vielleicht auch anzusprechen. Ja, es wird auf jeden Fall auch so oder so Verletzungen geben. Das ist wahrscheinlich Teil davon. Ja. Wobei natürlich das glaube ich, der Grund ist, der viele Leute abhält, Dinge anzusprechen, auszuprobieren.
Ja,
weil die Ängste
aber auch motiviert tatsächlich. Ja, also ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das motiviert, eine Beziehung zu öffnen, weil sie sagen, ja, dann kann ich dir ja nicht mehr wehtun, weil ich dich nicht mehr betrügen kann oder sowas. Und das ist halt auch ein Trugschluss. Also der Vertrauensbruch kann immer passieren. Man kann keine Beziehungsform, egal welche, eingehen, weil man Sicherheit haben will. Also das ist für mich eigentlich eine Illusion.
Da muss man nämlich eigentlich eher an sich arbeiten. Oft kommt das ja aus einem selber, ne? Dass diese Sicherheit irgendwie nicht so hat. Und ich glaube, ein Ding ist auch aus den Geschichten von Eine Stunde Liebe, so dieses, ich glaube, es wird dann immer schwierig, wenn es ein sehr großes Ungleichgewicht gibt. Vielleicht schwieriger sein.
Ich glaube, die Situation gibt es gar nicht so selten. Auch gerade, weil es super schwierig ist, immer simultan zu daten.
Klar.
Also, dass immer beide gerade Bock haben, beide auch irgendwie jemanden finden oder mehrere Leute.
Aber das Grundinteresse vielleicht
da
ist.
Ja, aber auch das. Also es gibt Menschen, die sind vollkommen fein damit, dass sie monogam leben und der Partner oder die Partnerin möchte das eben nicht. Diese Seite hat in meiner Erfahrung öfter Probleme damit, ein schlechtes Gewissen zum Beispiel zu verarbeiten. Ne? Dieses so, oh, ich gehe jetzt hier, ich lebe hier mein bestes Leben und die andere Person macht ja gar nichts. Da muss man dann auch an sich arbeiten, dass man dem anderen auch seine, ich sag mal, Inaktivität erlaubt. Ja, aber ich denke, das ist lebensphasenabhängig und es ist partnerschaftsabhängig.
Du bist gerade Single, ne? Glaube ich, darf man sagen.
Darf man noch sagen.
Du würdest aber sagen, für dich ist es eben eine klassische Zweierbeziehung, die eher offen ist sozusagen. Das ist so dein Modell, was du rausgezogen hast.
Ich würde gerade gerne von mir behaupten, dass ich alles gleich gut könnte, außer es ist das Polyding, aber so monogame Beziehungen und nicht monogame Beziehungen, dass ich das gleich irgendwie gut könnte oder wollen würde mit einem Partner. Als ich jetzt aber letztens mit jemandem geflirtet, gedatet etc. habe und es rauskam, dass der doch eher monogam interessiert ist, habe ich schon gemerkt, dass ich mir so dachte, aber wieso denn? Also wir sind doch auch jetzt gerade noch gar nicht Beides redet niemand über irgendwie zusammenziehen, heiraten, Familiengründen oder was auch immer. Und irgendwie hatte ich da schon so einen kleinen Widerstand, der mir das doch gezeigt hat, es gibt immer noch keine guten Argumente dagegen, nicht monogam zu leben. Und vielleicht tendiere ich doch dazu, ja. Auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ein monogamer Staat, also zumindest auch ein exklusiver Staat im Sexuellen von einer Paarbeziehung, dass es dadurch deutlich schneller geht, sich eine Vertrauensbasis aufzubauen, sich gegenseitig tiefer kennenzulernen. Und ich denke, das wäre, wie ich jetzt auch eine nächste Beziehung wahrscheinlich anfangen würde. Allein, weil man ja im besten Fall auch verknallt ist und gar nicht so viel Interesse links und rechts hat.
Genau, das erste halbe Jahr oder so, ja meistens eh nicht so, dass man dann so viel guckt. Aber dann, ich finde eben genau diesen Punkt, das ist ja auch was wir bei Eine Stunde Liebe oft gemacht haben, diese Idee, dass man genauso verknallt bleibt, ist ja so ein Bullshit.
Ja.
Sondern es ist ganz normal, dass in jeder längeren Beziehung sich Dinge verändern, die sexuelle Anziehung in der Regel nicht mehr so groß ist nach einem Jahr oder dann noch länger. Und dann offen über diese Dinge zu sprechen, finde ich auch, kann total einen näher bringen.
Ja, und zu schauen auch, wie kann ich mit Interessenverschiebungen umgehen. Also meine Beziehung mit Roman hat ja knapp 10 Jahre gedauert, so meine ganzen 20er. Und in der Zwischenzeit habe ich mich auch sexuell natürlich total verändert. Am Ende war das auch nicht mehr so kompatibel wie vorher. Und das dann auch nicht persönlich zu nehmen, nicht als irgendwie, okay, das ist jetzt, wo wir scheitern, sondern zu gucken, okay, dann ist jetzt Sexualität etwas, was wir bei uns etwas runter priorisieren, weil wir uns gegenseitig gar nicht gerade das geben können, was wir suchen.
Ja, ja, und überhaupt erstmal auch drauf zu gucken, das fällt mir natürlich auch total schwer, aber so dieses nicht so alles zu bewerten, sondern erstmal nur zu gucken, was ist da, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, ne? Das finde ich oft total hilfreich und dann ist man manchmal vielleicht auch gar nicht so weit voneinander weg. Ja, und was würdest du jetzt sagen, persönlich, wenn du die beiden vergleichst, ne? Cleo mit 24, Cleo mit
31.
Was für unterschiedliche Persönlichkeiten sind es?
Die Persönlichkeit ist grundlegend dieselbe. Da ist immer noch Impulsivität, da ist auch immer noch viel Neugierde, gerade im Bereich Sexualität. Da ist auch immer noch viel Suche nach Verbindung mit anderen Menschen. Aber die Cleo, die jetzt hier heute sitzt, die hat auch viele nicht so schöne Dating-Erfahrungen eingesammelt. Also mit 2018 damals war ich ja relativ frisch erst auch überhaupt im Online-Dating drin, weil ich ja vorher auch in Beziehungen war. Jetzt so mit irgendwie über 5 Jahren auf jeden Fall on und off Online-Dating sind mir viele auch Menschen begegnet, wo die Person und ich uns gegenseitig nicht so gut getan haben. Und das hinterlässt halt auch so immer so wieder so Mikro-Breakups, ne? So kleine Trennungen oder mal eine Ghosting-Sache oder sowas, das hinterlässt auch Müdigkeit.
Routine auch vielleicht?
Ja, also so Dating wird zu so einer Art Dopaminquelle, wo man dann auch einfach so mal wieder darauf zurückgehen kann, wenn man irgendwie gerade einen schlechten Monat hat oder sowas. Und das ist was, wo ich auch sagen würde, das wird sich in Zukunft auch wieder verändern für mich.
Und was würdest du so sagen, sind so Learnings, also so 3 Online-Dating-Learnings, wo du eben sagst, ah, okay.
Bauchgefühl und wissen, was du selber suchst. Das sind für mich die wichtigsten Dinge. Ja. Und wenn ich auf eine App gehe oder generell auch ins Dating reingehe und ich weiß gerade, mir steht der Sinn nach einer Beziehung oder mir steht der Sinn nach Spaß mit Respekt, dann lässt sich so viel einfacher auch aussuchen, wer möchte das denn auch? Also so wissen, was ich selber suche und mich dann aber auch dran halten, während ich dann die Profile nach links oder rechts wische. Weil wenn man sich dann da selber nicht dran hält, dann ist das Nächste, was passiert, oh, wieder eine Situationship, obwohl ich eigentlich eine Beziehung gesucht habe, aber mein Gegenüber nicht. Und das Profil sah aber süß aus und deshalb habe ich es trotzdem geliked. So.
Selbstreflexion, ja.
Ja, das kann man ja im Kopf verstehen, aber dann halt auch die Finger davon zu lassen, das ist, glaube ich, was ich gerade hart lerne. Und ja, Bauchgefühl aufgrund der Erfahrung, die man gesammelt hat. Der erste Moment, in dem ich merke, hier ist ein Gespräch, das auslöst, dass ich mich irgendwie komisch fühle, dass ich mich nicht ganz sicher fühle, dass ich das Gefühl habe, ich laufe so auf Eierschalen um diese Person schon herum. dann wird das nicht besser.
Wenn das so manipulativ vielleicht auch wirkt.
Manipulativ oder,
so
oder einfach
irgendwie.
Auch so diese Love-Bombing, dieses, alles ist zu schnell, zu toll und du bist irgendwie die Schönste und Tollste und die Frau, nach der er gesucht hat und so weiter. Nein, das ist das Bild, irgendein Bild im Kopf. So weit will ich gar nicht gehen vielleicht, aber so dieses, diese Illusion von dir, der du niemals entsprechen wirst. Es geht nicht um dich, es geht, erstmal, das klingt sehr zynisch, aber ich glaube, im Online-Dating geht es allen Menschen, die da sind, erstmal um sich selbst und die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Und wenn man dann jemanden findet, mit dem man das aber auch übereinbekommen kann und sich annähern kann, das ist toll. Das passiert viel seltener, als wir glauben. Und das ist normal. Das heißt nicht, dass wir deshalb irgendwie beziehungsunfähig sind oder nicht liebenswert.
Und das andere, was du gesagt hast, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich hoffe, dass wir damit eine Stunde Liebe hier auch so ein bisschen, ja, zumindest Anregungen liefern. Wie kriege ich denn raus, was ich will, worauf ich stehe, sowohl auf der Beziehungsebene, was mir gut tut, sexuell, was mir gut tut, was.
Ja.
Das ist ja eine Wahnsinnsreise, die wir alle gehen.
Ich finde, was eine Stunde Liebe geliefert hat, ist auf jeden Fall das Vokabular. Dass wir Begriffe gelernt haben, eben sowas wie Lovebombing und dass ich das nicht möchte. Oder generell überhaupt, es ist sagbar, über verschiedene Beziehungsmodelle zu sprechen und auch anzusprechen bei meinen PartnerInnen, was fände ich interessant und was nicht. Ich denke, das ist ein großer Beitrag, den eben das auch kontinuierliche Sprechen über unterschiedlichste Ecken von Liebe und Sexualität.
Und in sich reinspüren und sonst schon auch Dinge ausprobieren in einem möglichst safen Rahmen wahrscheinlich, ne?
Ja, so safe, wie es dann geht oder eben auch mal nicht. Und man kann auch mal auf die Nase fallen und hat hoffentlich ein Netzwerk um sich rum, was das auch auffängt und können uns auch nicht gegenseitig immer in Watte packen. Es wird immer passieren, dass wir auch Erfahrungen machen, die uns verletzen.
Ihr hört die letzte Folge, eine Stunde Liebe mit Till und mit mir im Studio ist ja Cleo aus dem Liebestagebuch. Wenn du so, Cleo, aufs große Ganze schaust, was hat sich in den Jahren, in denen du eben jetzt auch schon dabei bist, gesellschaftlich verändert? Ist Deutschland, würdest du sagen, insgesamt offener, vielfältiger geworden, also wenn es jetzt um Beziehungen, um Liebesformen geht?
Ich habe den Vergleich jetzt zu 2018 und jetzt nur in den Großstädten wichtig, möchte ich dazu sagen. Die gelten ja immer auch ein bisschen als irgendwie on top of the trend. Aber auch da sehe ich, es ist auf so vielen Dating-Profilen zum Beispiel, ist mittlerweile offen, auch vorher schon draufgeschrieben, ich bin in einer offenen Beziehung, ich bin in einer offenen Ehe.
Steht da auch, ne?
Genau.
Und, sowas, ja.
Und früher war das eher so, man gerade bei, wenn man männliche Profile gematcht hat, dass man immer im Nachhinein erfahren hat, dass da noch eine Partner ist, weil die immer gesagt haben, ja, aber das macht mich so unattraktiv, dann liked mich keiner. ich glaube, das Tabu ist zumindest in den Großstädten, in denen ich unterwegs bin, gefallen. Und es gibt tatsächlich auch mehr Angebote. Es gibt mittlerweile Menschen, die damit Karriere machen, dass sie auch darüber sprechen können, Bücher schreiben, viel Aufklärungsarbeit machen.
Halt,
genau,
Beispiel,
die war ja auch schon mal in der Stunde Liebe.
Ja.
Und da ist schon deutlich mehr Informationen in dieses Allgemeinwissen über Beziehungen hineingeflossen. Ob das jetzt Stigmata abgebaut hat, kann ich nicht sagen. Es hat auch zu viel Missbrauch des Vokabulars geführt. Mhm. Also wenn bei mir jemand mit der Tür ins Haus fällt, so, ja, ich bin Poli und deshalb melde ich mich 3 Tage nicht bei Leuten, weil ich bin dann bei allen anderen und da darfst du auch nichts dran kritisieren.
Vorsicht!
Also das ist genau wie dieser Therapiesprech, der mittlerweile auch, ne, der Spieß kann umgedreht werden und das auch ein bisschen missbraucht werden, um dann damit Schindluder zu treiben.
Ja. Und wie nimmst du das gesellschaftlich wahr? Also was ich so wahrnehme, ich bin ja jetzt auch an anderen Stellen unterwegs, mache viele Workshops, auch im Journalismus, auch viel in Deutschland unterwegs. Natürlich auch leider eher in Städten. Das ist leider so ein bisschen so eine JournalistInnen-Krankheit. Mein Eindruck ist, es passiert gerade ganz viel parallel. Also es gibt eine große Offenheit. Ich habe Regenbogenfamilien im Umfeld, da sind die Kinder quasi erwachsen und es ist schon die nächste Generation. Und gleichzeitig Tradewives und so, du weißt, es gibt diese Idee auch wieder in so sehr komplexen, krisenhaften Zeiten wieder zurückzugehen zu sehr klassischen Modellen. Also für mich, ich sage immer, wir leben in einer Zeit der Gleichzeitigkeit, in einer fragmentierten Gesellschaft ein Stück weit auch. Wie nimmst du das wahr?
Genau so. Und ich glaube, so ist es auch immer schon gewesen. Also, dass alle Bewegungen, ob jetzt progressiv oder konservativ, immer gleichzeitig stattfinden, auch unter auch, ne, auf verschiedenen Gesellschaftsmilieus Gleichzeitigkeiten ablaufen. Ich denke trotzdem nicht, dass es gesamtgesellschaftlich jetzt irgendwie viel mehr geworden ist, nicht monogam zu leben. Wenn ich nämlich in meinen Freundinnenkreis gucke, gibt es genauso wenig offene Beziehungen wie 2018 auch. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine sich zahlenmäßig irgendwie dazu bewegt hat, dass die Monogamie da ein bisschen vom Thron gestoßen worden ist.
Ich bin total gespannt, wo die nächsten Jahre so hingehen. Also weil so vieles passiert gerade. Ich glaube aber auch, dass es hinter bestimmten Geschichten schon nicht zurückgeht, weil ich glaube, dafür gibt es einfach auch viele Menschen, die dann sagen, wir kämpfen weiter für Rechte.
Ich glaube aber auch, dass die Entwicklungen laufen halt eben auf individueller, also auf persönlicher Ebene stärker ab. Also dein eigener Altersreife- und Lernprozess verändert dich persönlich, glaube ich, mehr, als sich gesamtgesellschaftlich etwas verhindert. Absolut. Weil da natürlich auch immer neue Leute nachkommen, also junge Generationen nachkommen. Ja, für mich hat sich schon verändert, dass ich deutlich mehr Alternativen sehe und auch durch die unterschiedlichen Erfahrungen weiß, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht. Das kann man aber, ich glaube, gesellschaftlich so nicht übertragen, eins zu eins.
Was glaubst du, kommt in den nächsten Jahren? Hast du dir noch Ziele gesetzt?
Ich habe tatsächlich für 2025 das Ziel, deutlich weniger meiner Ressourcen auf romantische Verbindungen zu legen, sondern mehr tatsächlich auf freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen und da auch ein bisschen mehr in die Gemeinschaft zu investieren, bei mir zu Hause einen Begegnungsraum zu schaffen für Menschen, die ich kenne, die sich untereinander vernetzen sollen. Weil ich glaube, das würde tatsächlich auf gesellschaftlicher Ebene auch einen großen Fortschritt bilden, einen großen Unterschied machen.
Treffpunkte, wo unterschiedlichste Menschen zusammenkommen, Bock haben, miteinander zu reden, ja, das glaube ich auch.
Und der Austausch auch tatsächlich nicht durch einen Bildschirm gefiltert wird.
Absolut.
Lass mich dir doch mal eine Frage stellen.
Wir wechseln. Du, jetzt ist hier eine Stunde, liebe Moderatorin Cleo.
Super, das wollte ich schon immer mal hören.
Fast alles fragen. Du sowieso.
Welche Themen gibt es denn eigentlich aus diesen fast 10 Jahren, mehr als 10 Jahren? Oder welche Gesprächspartner haben dich denn eigentlich nachhaltig geprägt? Fällt dir da was ein?
Naja, es sind schon Einblicke in Lebenswelten. Ich weiß noch, ich war bei einer Sexualassistentin / Sexarbeiterin Prostituierten in Krefeld, die das eben für Menschen mit Behinderung angeboten hat. Und es war einfach total schön. Die hat mir ihre Praxis gezeigt und das Studio. Und ich habe so in dem Moment gespürt, ja, die macht das wirklich gerne. Mhm. Also das ist was so. Und ich habe gleichzeitig auch Aussteigerinnen gehabt und gemerkt, das war für die wirklich der Horror. Auch weil sie das nicht so absehen konnte, was da passiert und natürlich auch finanziell so. Und es gibt es alles. Und ich fand das immer gut, wenn ich so das Gefühl hatte, das kann natürlich auch meine falsche Wahrnehmung sein, aber das ist echt. Und das waren immer die Momente, die ich total schön fand, wenn mir Leute echt erzählt haben, wie sie das erlebt haben. Und da fällt mir auch dann noch sofort an, was mich einfach total berührt hat, Transmann Adam. Mhm. Der hat eine Transition gemacht, war in einer Beziehung mit einer Frau. Diese Person hat diese Transition mitgemacht und das fand ich so, wow, also wie muss man einen Mensch lieben, wie schön ist das. Das war so ein Moment, aber auch ganz, klingt jetzt immer noch obskur, eine Person, eine objektsexuelle Frau, über die ich nur so ganz, über ganz viele Connections so rangekommen bin. Und dann hat sie mir am Ende ihre Liebe gestanden, dass sie in einen Laptop knallt es. Aber wirklich auch mit aller Emotion da drin.
Ja.
Das war skurril, aber ich habe gemerkt, das ist echt sozusagen.
Was macht das mit dir in so einem Moment?
Ich freue mich, weil da ist eine Nähe da und da ist Vertrauen da. Wir sind keine Arschlöcher, die irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich habe keine Agenda. Ja, ich finde es einfach schön, wenn Leute sich da öffnen, ehrlich erzählen, dahinter jetzt auch irgendwie nicht, das ist so ein Begucken ist von irgendwelchen Leuten, wie skurril die sind, sondern ich habe das gespürt und ich dachte so, okay, ich verliebe mich selbst nicht in Gegenstände, aber ich habe gemerkt, es ist echt. Und wie verdammt groß ist dieser Kosmos.
Es ist total toll, wenn man merkt, dass es nicht um das Sensationelle geht in dem Moment, sondern dass das vielleicht am Anfang die Neugier gebildet hat, so dieses, Objekt sexuell habe ich noch nie gehört, aber da halt hinter die Kulissen zu gucken und zu merken, ja, das ist halt einfach eine Perspektive aufs Leben, die man selbst so noch nicht hatte. Und mit welchem Gefühl gehst du jetzt raus ins nächste Jahr, in deine nächsten Herausforderungen?
Vorher war ich jetzt cool die letzten Wochen so im Dezember und dann habe ich so gemerkt, als ich jetzt auch die Weihnachtssendung hatte mit Anke und Shanli zusammen, Anke sitzt, moderiert übrigens, während wir das hier aufzeichnen, nebenan. Das ist eine ganz lustige Situation. Und also da ist es mir dann doch nahe gegangen, dass so krass, also es war, ich habe glaube ich nie so lange in einem Format, in einer Redaktion gearbeitet und es, ich war glaube ich auch nie so connected mit diesem Format. Man muss dazu sagen, die Redaktion hier am Anfang hatte nicht sehr viele Ressourcen und die hat uns alle sehr machen lassen, was manchmal auch ein bisschen scheiße war, wenn man ehrlich ist, weil wir waren so ziemlich auf uns alleine gestellt, ne? Und gleichzeitig fand ich aber schön, das so gestalten zu dürfen, in dem Sinne, wie ich glaube ich ja auch Journalismus machen möchte. Und die Idee war so, ich möchte eben möglichst ohne Wertung erstmal neu, echt neugierig Leute zu Wort kommen lassen und ohne Hihi und so. Und das, glaube ich, ist so ein Gefühl, was bleiben wird hoffentlich. Und insofern gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl, weil ich das selber entschieden habe und wünsche allen, dass es weiter so ein erfolgreiches Format ist irgendwie.
Du gehst. Wohin denn?
Wohin? Also ich bin ja, wir gehören ja zum Deutschlandradio, dazu gehören drei Deutschlandfunkmarken und ich bin jetzt schon beim Deutschlandfunk in den Systemfragen. Wir kümmern uns um Kultur, sozialwissenschaftliche Themen, super nettes Team, kann ich auch als Podcast sehr empfehlen. Und ansonsten mache ich halt sehr viel im Ausbildungsbereich und mache eben sehr viel auch in diesem Bereich Polarisierung von Gesellschaft, Generationenkonflikten im Journalismus, all diese Themen, die da irgendwie auch reinspielen. Und da möchte ich eben jetzt einen Fokus drauf setzen und auch mehr Zeit für haben. Und ich denke auch eben, ein Grund ist, wenn man eine 4 vorne hat in seinen Altersangaben, ist man einfach auch nicht mehr in der Zielgruppe, die ja junge Erwachsene sind für diesen Podcast. Und dann ist es einfach auch gut, mal den Staffelstab weiterzugeben.
Das heißt, du nimmst jetzt deine Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren, das erweiterte Verständnis und auch wahrscheinlich die erweiterte Toleranz für alles Mögliche und erweiterst das auf andere Themen und auch in die Lehre, was ich auch tatsächlich sehr, sehr mir gut vorstellen kann und wichtig finde, in da mit so einem sehr offenen Ansatz. Ich bin gerade auch so ein bisschen emotional, weil ich bin ja seit, also Hörerin von der Stunde Liebe bin ich schon ein bisschen länger, ich glaube seit 2016. Mhm. Ich weiß doch ganz genau, dass damals haben Shanli und du dich ja immer abgewechselt und ich habe so oft diese Stimme aus dem Radio gehört, Till Opitz. Und das, als ich dich dann das erste Mal am Telefon mit mir habe reden können, das war so surreal, dass dann diese Stimme plötzlich auf mich reagiert hat und so diesen Weg dann auch in die Sendung mit reingefunden habe. Und du hast den sehr weit aufgemacht für mich. Du hast mein erstes Liebestagebuch moderiert, du hast mich das erste Mal interviewt. Dein Ahoi, also es hat die Stunde Liebe von Beginn an geprägt, also integraler Bestandteil. Und ich glaube nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich für alle HörerInnen von der Stunde Liebe spreche. Oh Gott, und sage danke.
Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Bleibt dran. So, jetzt haben wir aber genug zurückgeblickt und uns selbst beweihräuchert. Ich muss ja auch mal sein jetzt zum Schluss. Aber jetzt gucken wir nach vorne. Denn ab spätestens Februar ist hier ein neuer Mann am Start. Der heißt Gero Simone. Und den wollen Cleo und ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Fangen wir mal an.
Wer bist du?
Ich bin ein Mann, ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus Köln, ich habe 2 Kinder, noch ziemlich jung, 1,5 und 4,5, mache nebenbei auch Radio, darf man das sagen, beim WDR.
Und was würdest du sagen, bist du so ein für ein Typ?
Ich bin insgesamt ein sehr entspannter Typ, würde ich sagen, außer mein Drucker funktioniert nicht, ich habe Technik-Tourette.
Gibt's Fun Facts über dich?
Fun Facts gibt's auch, ich habe das Disco-Kugel-Emoji erfunden. Egal, wer auf der Welt kann einen Antrag schreiben bei der Welt-Emoji-Kommission und einfach sagen, wir brauchen folgendes Emoji. Und das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und habe denen gesagt, wir brauchen das Disco-Kugel-Emoji, weil wir brauchen mehr Glitzer, wir brauchen mehr Glamour, es muss scheinen. Ja, und dann habe ich 13 Seiten auf Englisch geschrieben. Dann haben die irgendwann gesagt, nach 2 Jahren Warten, alles klar, das brauchten wir wirklich, die ganze Welt braucht das. Und dann ist es auf einmal, ich glaube, boah, wann war das? 2022 war es auf einmal draußen und jetzt wird es milliardenfach genutzt.
Kennst du Leute aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team?
Till, kenne ich, weil wir haben gegenüber gewohnt bis vor einem Jahr und du warst früher auch bei 1 Live beim WDR. Genauso wie Anke, auch ganz früh schon bei 1 Live gewesen und Shanli kennengelernt über ein Stipendium, was wir beide bekommen haben, wo man als Nachwuchsjournalist ein paar Wochen ins Ausland gehen kann. Sie war, glaube ich, im Iran und ich war in Indonesien.
Warum soll es die Stunde Liebe sein?
Ich finde es total cool, da dazu zu lernen. Ich liebe lange Gespräche führen, ausführliche Gespräche führen. Ich hasse Smalltalk. Ich mag wirklich so ein Deep Dive. Und ich glaube, da von Leuten zu erfahren, was eigentlich hinter deren Stirn so los ist, weil so Liebes-, Sex-, Beziehungsthemen auch oft Themen sind, die man jetzt nicht als erstes bespricht, sondern wo es spannend ist, sich mit Leuten auszutauschen, weil die es, glaube ich, nicht so oft vielleicht machen.
Möchtest du vorab schon mal der eine Stunde Liebe-Community irgendwas sagen?
Ich bin total gespannt auf den Austausch, was ihr dann so über die Folgen denkt, die wir so machen, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt, was ihr vielleicht für persönliche Bezüge damit habt. Also so in so eine neue Community einzusteigen, finde ich immer total spannend, weil ich glaube, bis jetzt, was ich so mitbekommen habe, finde ich das total wertschätzend. Feel free, feuert alles raus. Das Feedback tut mir gut und finde ich sehr, sehr wertvoll.
Gibt's schon ein Thema für eine Episode, das du unbedingt machen möchtest?
Boah, ich fände mal sowas total spannend. Frauen fragen Männer, Männer antworten und andersrum. Und aber auch natürlich Folgen mit non-binären Personen finde ich auch total spannend, weil ich glaube, da gibt es oft noch Dinge, die man nicht versteht, aber irgendwie nicht dazu kommt, die mal zu fragen. Also ich habe keine Ahnung von Menstruation, was da wirklich los ist. Ich bin seit langen Jahren in einer Beziehung, aber irgendwie ist das nie Thema. Und um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, finde ich super spannend.
Möchtest du uns sonst noch irgendwas sagen?
Das klang sehr ernst.
Okay, ich mach's nochmal anders. Möchtest du uns sonst noch irgendwas sagen, mitgeben?
Ich möchte noch sagen, ich freue mich auf alle, die den Podcast hören, hab da richtig Bock drauf und wünsche euch schon mal jetzt ein fantastisches neues Jahr.
Danke, Gero, und ich wünsche dir das auch, vor allen Dingen ein super Kickoff in 2025. Und Cleo, was war so dein erster Eindruck von Gero? Bleibst du dabei bei Eine Stunde Liebe?
Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich freue mich darauf, dass das erste Mal die Perspektive von einem Heteromann vertreten ist in der Moderation.
Finde ich persönlich auch sehr gut, weil wir das auch immer wieder so mal als Rückmeldung gekriegt haben, ne, dass uns Männer irgendwie sich nicht so sehr repräsentiert gefühlt haben, gerade Heteromänner. Ja, es geht weiter mit Anke, Shanli, Gero und natürlich auch mit Cleo. Ich möchte Danke sagen eben an die beiden, an Anke und an Shanli für die letzten Jahre. Ich wünsche euch weiterhin super viel Erfolg mit Eine Stunde Liebe. Ich danke Hannah Ender für ganz, ganz vieles, tolle Autorin. Sie hat aber vor allen Dingen auch die letzten Jahre das Liebestagebuch betreut. Dafür danke. Danke auch an alle anderen AutorInnen, die wir hatten. Das ist von A wie Annika Witzel über B wie Benny Bauerdick, D wie Dennis Adjemang, N wie Nele Posthaus. Das sind so viele. Euch allen ein ganz herzliches Dank. Danke an dich, Cleo, für fast 7 Jahre Liebestagebücher und die vielen eben Interviews, Bühnenauftritte, die Freundschaft, die entstanden ist. Danke ans Jugendnetzwerk Lambda. Ich habe da nochmal eine Ausbildung gemacht in Weimar als Diversity-Trainer. Die hat mir bei dem Format auch geholfen, so zuzuhören, Dinge einzuordnen. Danke an Deutschlandfunk Nova, dass ihr uns habt machen lassen sozusagen. Ja, und das Allerwichtigste seid ihr, die Community. Also danke euch, HörerInnen von Eine Stunde Liebe. Bleibt dem Podcast treu, dem Liebestagebuch und bleibt neugierig. Ahoi.
Sehr schön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.